Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier bleibt und nicht mit zum Kinderprogramm geht, obwohl ich glaube, dass das richtig cool wird heute. Ich bin der Gerrit, ich bin Pastor hier in der Kirche für Siegen und ich darf heute predigen, wo ich mich sehr drauf freue. Und zwar sind wir in einer Predigtserie, die heißt Gott schreibt Geschichte. Letzte Woche hat die Ida gepredigt und die hat über die Maria Magdalena gepredigt. Und wir wollen in dieser Predigtserie, heute ist quasi der Abschluss dieser Predigtserie, wir wollen uns Personen in der Bibel anschauen und ein bisschen lernen und auch gucken, wie beruft Gott die Menschen dort in der Bibel. Wir hatten Gideon gehabt, ne, wo ein Engel kam und zu Gideon gesprochen hat und ihm den Auftrag gegeben hat. Wir haben uns Abraham angeschaut, wo er auch diesen Ruf bekommen hat, in ein Land zu ziehen, das er nicht kannte, Jesaja, Jeremia. Und wir haben geschaut, wie hat Gott sie berufen und was bedeutet das auch für unser Leben? Ich fand das so erfrischend, auch letzte Woche, wo es nicht so eine typische Berufungsperson oder Geschichte ist, wo jetzt vielleicht der Engel kommt oder Gott persönlich zu den Leuten spricht und sie beruft. Das ist ja irgendwie, fand ich auch so schön, auch wie jeder das gesagt hat. Irgendwie manchmal denken wir selber, wir wollen ja so die Stimme vom Himmel hören und sagen, Gerrit, dein Platz ist dort und dort, ne? Oder der Engel, der vom Himmel kommt morgens beim Frühstückstisch und dann sagt, Gerrit, das ist dein Weg, geh dort in die Stadt. Und du sagst nur, Amen, ich gehe. Ja, oft ist nicht so. Ja, vielleicht bei Maria Magdalena letzte Woche haben wir es gesehen, ist eine Berufung vielleicht nicht so dieses klare Sprechen auch und vielleicht auch nicht dieses geh in diese Stadt, geh in das Land oder den und den Beruf und so, sondern manchmal ist eine Berufung auch, man spricht davon, eine individuelle Berufung oder eine allgemeine Berufung. Denn wir als Christen haben auch eine allgemeine Berufung, in der wir leben. Die brauchen wir gar nicht, wo Gott konkret zu uns spricht, sondern die wir auch erkennen dürfen in der Bibel. Und über so eine Person geht es heute. Es geht um eine Person, die nicht die Berufungsgeschichte hat. Und wir machen eine ganze Serie, ganze Predigtserie über Berufung und ich finde das auch so ein Riesenbegriff, wo ich auch gedacht habe, so, ich habe mal das Internet gefragt, weil ich kannte, bevor ich Christ war, kannte ich dieses Wort Berufung noch gar nicht oder geschweige denn, dass irgendwie zu mir persönlich, zu meinem Leben irgendwie eine Bedeutung hat. Beruf ja, Beruf lerne ich, Beruf arbeite ich irgendwie, aber Berufung ist, wenn ich mich als Schreiner bewerbe, ich arbeite dann als Schreiner, ob das jetzt meine Berufung war damals, als Schreiner zu arbeiten, weiß ich nicht, aber es war mein Beruf. Aber wir sprechen ganz viel von Berufung auch. Und um auch herauszufinden, was ist meine Berufung. Wir schauen uns heute eine Person an, die heißt Daniel. Über die ist ein ganzes Buch in der Bibel. Man nennt das quasi in den Teil der Bibel, gibt so einen Teil, das ist die Weisheitsliteratur. Und da gibt es ein Part, das sind die Propheten. Da gibt es die drei großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Die haben sehr viele Kapitel und dann nennt man die anderen die 12 kleinen Propheten. Ich hoffe, dass es 12 sind. Ich bin ganz schlecht, denn ich könnte die noch nicht mal aufzählen. Ich musste in der Bibelschule die auswendig lernen und aufsagen. Und shame on me, ich kann das nicht. Aber da gibt's auf jeden Fall ein Buch, der heißt Daniel und ein Prophet, der Daniel heißt. Propheten oder die Bücher dort, wenn ihr da mal drin gelesen habt, sind das Menschen, die eine Begegnung hatten mit Gott, mit einem Engel. Daniel ganz viel mit Visionen und Träumen und die Bilder bekommen auch von Gott. Also bei dem einen spricht ein Engel zu der Person, bei dem anderen sind sehr viele Visionen und Bilder auch, wo Gott zu den Menschen spricht und sie auch als Sprachrohr gebraucht, um sein Wille dem Volk, dem Israeliten zu bringen. Damals gab es noch nicht, waren die Leute noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, wo die Kim vor 2 Wochen drüber gepredigt hat, sondern damals war noch ein anderer Zeitpunkt der Heilsgeschichte. Sehr viele Fässer aufgemacht in den ersten 5 Minuten. Da geht's um Daniel, aber Daniel ist nicht nur, den kennen wir nicht nur durch Propheten und Visionen, sondern den kennen wir auch durch andere Geschichten. Daniel in der Löwengrube ist so das Bekannteste, würde ich sagen, was mit Daniel zu tun hat. Was komischerweise ein Gottesdienstgeschichte ist, warum auch immer. Ich stelle mir das absolut grausam vor, wie die Geschichte ablief, wo wir gleich noch drüber anschauen uns werden. Und kurz Kontext, Daniel, wenn du bei Jesaja, Jeremia dabei warst bei den Predigten, da ging es ganz viel darum, dass das Volk Israel in ein Exil geschickt wird nach Babylon. Und Daniel ist genau in diesem Exil. Er ist quasi, die Babylonier haben Jerusalem angegriffen und es ist die erste Welle von Gefangenen, sind ins Exil verschleppt worden, also nach Babylon. Und Daniel und seine drei Freunden, ich nenne sie jetzt mit dem babylonischen Namen, weil dann kennen wir sie am besten oder werden sie am meisten erwähnt in der Bibel, Schadrach, Meschach und Abednego. Die vier Männer waren dabei in der ersten Welle, der Gefangenenwelle, die ins Exil verschleppt wurden. Diese vier Männer haben am königlichen Hof bei David, also am Davidshof, der Familie von David, am Königshof gedient. Es waren dort schon auch höher angesehene Menschen, die dort dem König gedient haben. Und sie werden nach Babylon verschleppt ins Exil. Also aus ihrer Kultur raus in ein fremdes Land, aus dem Status vielleicht auch raus, wo ihr Gott angebetet wird, in dein Land, wo ein anderer Gott angebetet wird. Und Daniel, werden wir sehen, hat mir in der Vorbereitung, hat es mich so ein bisschen an Fahrradfahren erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so schön Wetter-Fahrradfahrer. Es gibt so Leute, die gucken raus und sehen, die Sonne scheint, es ist trocken, jetzt fahre ich eine Runde Fahrrad. Es gibt aber auch die Menschen, die schauen raus, die nehmen sich vor, ich fahre heute Fahrrad, ist egal, wie das Wetter ist. Und das ist dann eher so, ja, es gibt so die schönen Wetterfahrer, die, wenn es trocken ist, dann fahre ich eine Runde Fahrrad. Und es gibt die Leute, die richtig Fahrrad fahren, die fahren immer Fahrrad. Vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen in der ersten Kategorie, wo du vielleicht ein Schönwetter-Fahrradfahrer bist, kann ich dir sagen, die schönsten Ausfahrten hatte ich, wenn ich im Regen losgefahren bin. Für mich, für viele Leute beginnt jetzt die Fahrradsaison, für mich endet die jetzt. Für mich beginnt die im Oktober, wenn es regnet und nass ist. Aber für mich, ohne jetzt Leute anzugreifen, ob du ein Schönwetterfahrer bist, aber für mich hat sich das ein bisschen angefühlt, wenn wir uns die Geschichte von Daniel anschauen. Er lebt in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, wo fremde Götter angebetet werden. Und er hat ja einen Glauben, er hat einen Gott, den er anbetet in seinem Land. Und er ist treu und kompromisslos in diesem neuen Land, in dem er ist, und betet dort und dient treu diesem Gott. Ja, und wir werden sehen, dass dort Komplikationen auftreten. Zum Beispiel soll er dort auch am Königshof dienen. Und direkt in den ersten Kapitel, lesen wir mal Kapitel 1, Vers 8, entscheidet er sich dazu, nicht die Nahrung oder nicht das Essen des Königs zu essen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Das heißt, dort trifft er schon eine Entscheidung. Also vielleicht würdest du dich gerade anders entscheiden, wenn du an den Königshof kommst nach Babylon, würdest sagen, hey, er ist recht, wie Hammer ist das? Ich darf dort von dem leckeren Essen essen und den tollen Wein trinken, wenn der gut war. Aber und Daniel trifft hier eine Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung nicht, weil er keine Lust hat auf das Essen, sondern weil er sich nicht unrein machen möchte gegenüber seinem Gott. Er trifft eine Entscheidung dort. Ja, er möchte, gerade damals war noch sehr viel mit Speis, also den Vorgaben, was sie essen durften und was nicht. Die Speisegebote, was sie essen sollten und was nicht essen sollten. Und die Babylonier hatten das natürlich nicht. Und deswegen hat Daniel eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, hey, ich möchte hier nicht mich unrein machen davon. Und dem Aufseher, dem Kämmerer, gefiel es gar nicht, weil er natürlich verantwortlich war für die Gefangenen und er wollte nicht, dass die, natürlich, wenn die jetzt nur Gemüse essen, dass sie dann hager werden oder nicht, wie man heute sagt, man braucht ja auch ein Stück Fleisch, dass sie nicht vom Fleisch fallen, wie man auch sagen würde. Und Daniel forderte ihn heraus und sagte, hey, guck mal, wir essen einfach nur das Gemüse, wir essen nicht das Fleisch. Und dann nach ein paar Tagen kannst du einfach mal schauen und kannst uns vergleichen, sagt er so, und kannst schauen, ob das wirklich zutrifft, ob wir an Kraft verloren haben, ob wir ungesund aussehen, krank aussehen. Und das macht er auch, der Kämmerer lässt sich drauf ein und er riskiert auch etwas. Und dann lesen wir in Verse 18, 21, als dann der König, dann wurden die Gefangenen vom König geführt Und er hat dann sich die Leute angeschaut. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Der König ist das. Und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaria, das sind die hebräischen Namen von den ich gerade Freunden von Daniel, und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Also es wurde noch nicht mal jemand gefunden, der annähernd so gut war wie diese 4 Männer, die aber auf der Ernährung Kompromisse gemacht haben, die gesagt haben, hey, wir wollen uns nicht unrein machen, wir ernähren uns nur von Gemüse und Gott belohnt es hier und der König sagt, ich finde niemanden in meinem Reich, der an euch überhaupt drankommt. Er sagt sogar 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem gesamten Reich. Das war die erste Herausforderung. Ja, also die erste Herausforderung für den Glauben waren da schon ganz klar abzustecken, hey, wir wollen uns hier nicht unrein machen, wir wollen davon Abstand halten und wollen unseren Glauben leben und uns nicht unrein machen. Die zweite Herausforderung, die Freunde in dem Glauben hatten in diesem Land, da ist Daniel nicht dabei, aber es werden vor allem von den 3 Freunden erzählt. Ich gebe euch ganz viel Inhalt jetzt von diesen Geschichten von diesem Buch. Wir lesen, was Buch vor allem sagt, ist, es zeigt uns eigentlich, es gibt mehrere Könige dann in Babylon, die dann quasi wegkommen, dann kommt ein neuer König und Daniel und seine Freunde dienen immer diesen Königen. Und es zeigt eigentlich immer, dass diese Könige wie Tiere handeln. Also sehr egoistisch und sehr ich-betont. Also es zeigt sehr, dass sie nur, wie Tiere verhalten. Und in der zweiten Geschichte entscheidet der König und sagt, hey, wisst ihr was? Mein Ego, ich habe so ein großes Ego, ich werde eine Statue von mir errichten. Er baut eine riesige Statue in eine Steppe, wird dort gesagt. Und dann lässt er alle Leute, alle oberen Ränge, als ganze Volk soll antreten vor diese Statue. Und dann werden ganz viele Instrumente aufgezählt. Und wenn die Instrumente erklingen, sollt ihr alle auf die Knie fallen und sollt meine Statue, also eigentlich repräsentativ mich anbeten und vor mir niederknien. Und das zeigt eigentlich schon sehr viel über diese Person, diesen König, das zu machen. Wenn man das, also es gibt heutzutage auch noch Länder, wo das so ist. Sie kommen dahin, das Volk versammelt sich und die 3 Freunde von Daniel sind auch dort und sie haben sich natürlich entschieden, sie haben gesagt, sie wollen sich nicht vor diesen Menschen niederknien. Es gibt nur eine Person, vor dem sie niederknien möchten, und das ist Gott. Das ist Jahwe, der Gott Israels. Was da erstmal ein großes Risiko ist, weil der König sagt, wenn ihr euch nicht niederkniet, werdet ihr in einem Feuerofen verbrannt. Also logisch, ihr werdet dort reingeworfen und werdet verbrennen. Und dann ertönen die Instrumente und das ganze Volk kniet nieder und wirft sich nieder vor dieser Statue und betet diese Statue an, außer die 3 Freunde. Die bleiben stehen. Und das fällt natürlich auf. Wir können uns da mehrere tausend Menschen vorstellen, die dort stehen und auf einmal ratsch, gehen alle auf die Knie und in der Mitte sind so 3 Leute, die auf einmal stehen bleiben. Also man kann sowas nicht verheimlichen, sondern es fällt auf. Und dann die Entscheidung, sie sollen in den Feuerofen geworfen werden. Und dann werden die 3 Männer in diesen Feuerofen geworfen und sie werden nicht verbrannt. Es wird in der Bibel beschrieben, dass von außen sogar eine 4. Person erkannt wird, was wahrscheinlich ein Engel war, der diese 3 Männer beschützt hat. Und die Flammen konnten ihnen nichts anhaben. Sie kamen aus dem Ofen wieder raus, haben noch nicht mehr nach Rauch gerochen. Also das Feuer, es hat ihnen nichts angetan. Zweite Herausforderung. Und dann die Reaktion von dem König Nebukadnezar. Dann fing Nebukadnezar an und sprach, gelobt sei der Gott Schedrachs, Meschachs und Abednegos, der sein Engel gesandt, um seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Also wir überlegen uns, wir sind in einem Land, das fremde Götter anbetet, ja, und dieser König, der gerade eben noch eine Statue aufgebaut hat und hat gesagt, ihr dürft nur mich anbeten, sagt jetzt das. Nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schedras, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schedrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Die Konsequenz immer radikal, ne? Stücke gehauen werden, das kann man jetzt drüber reden, ne? Aber ich finde es so stark, dass er, was für ein Zeugnis dieser fremde König eigentlich über einen Gott macht, den er eigentlich gar nicht kennt. Nur durch die Erfahrung sieht, weil die Freunde treu waren zu ihm. Zweite Herausforderung von denen. Und dann kommt die wahrscheinlich bekannteste Herausforderung, 3 Kapitel später, Daniel in der Löwengrube. Daniel war sehr hoch angesehen, also er war so, dass er sogar ein Fürst wurde über das Land und noch weiter. Also der König benannte 4 Fürsten, um ihnen zu helfen, zu regieren, und einer von denen war Daniel. Und ich muss mal gerade gucken, was für ein Vers ich habe, was ich dann... Ja, Daniel aber übertraf, okay, hier, jetzt können wir lesen. Daniel aber betraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihm über das ganze Königreich zu setzen. Also, hier ist jemand, fremdes Land, Gefangener, der in das andere Land kommt, wo ein fremder Gott verherrlicht wird. Er bleibt treu in seinem Glauben und wird hier über das ganze Königreich gesetzt, ja, also vielleicht so eine Stufe unter dem König, ne? Da trachten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Das heißt, die anderen Fürsten waren natürlich eifersüchtig auf diesen Fremden, der jetzt über sie gesetzt werden soll, um über das ganze Königreich zu herrschen. Deshalb habe ich den Vers vergessen? Nee. Okay. Und deshalb überreden sie den König und sagen, hey König, lass doch ein Gesetz, wir waren ja schon mal so weit, dass man in den nächsten 30 Tagen niemand anderes anbeten darf als dich. Das ist doch schön. Und für den König, wir haben ihn ein bisschen kennengelernt, der ein absolut riesen Ego hat, ja, der sagt, hey, wie Hammer ist das denn? Natürlich mache ich das Gebot. Die nächsten 30 Tage wird hier in diesem Land niemand anderes angebetet, außer ich. Ja, ist kein Gott, kein anderer Mensch darf angebetet werden als ich. Und ohne zu wissen, was das auch für eine Konsequenz hatte. Die Geschichte zeigt uns, dass es ist Darius, der König, das war schon ein anderer König, dass er ein gutes Verhältnis hatte mit Daniel. Also ich sag mal, er würde fast über das ganze Königreich gesetzt werden. Das heißt, ihm liegt schon was an Daniel, ne? Und er hat nicht an die Konsequenz dieses Gebotes gedacht. Weil was bedeutet das für einen kompromisslosen Daniel? Daniel hört natürlich davon. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das heißt, vorher hat Daniel schon 3-mal täglich dort oben sich hingekniet und hat zu Gott gebetet. Er hat ihn gelobt und hat ihm gedankt. Und er hört das Gebot, hey, ihr dürft niemanden anbeten mehr, außer diesen König hier. Was macht Daniel? Keine Kompromisse. Geht hoch und also Obergemach, Fenster auf. Es war natürlich auch präsent. Die Leute haben das gesehen. Hey, der macht das ja immer noch, obwohl er das eigentlich nicht machen darf. Und das war genau, was die Statthalter wollten. Und der König war so ein bisschen an der Wand, mit dem Rücken an der Wand. Er konnte ja nicht anders. Er hat das Gebot veranlasst. Und er musste Daniel in die Löwengrube werfen. standhaft im Glauben auch unter Druck. Treu trotz Verfolgung. Das, finde ich, haben diese ersten drei Herausforderungen uns gezeigt, oder? Jedes Mal entscheidet sich Daniel oder seine Freunde, kompromisslos zu leben, keine Kompromisse einzugehen, um ihren Glauben treu zu leben. So schlimm haben wir es vielleicht in unserer Gesellschaft nicht, in unserem Leben vielleicht nicht, dass wir in eine Löwengrube geworfen werden. Aber ich würde sagen, trotzdem ist unser Glaube etwas, das in der Gesellschaft aneckt. Egal in was für Ecken, egal wo das ist, ob du jetzt mit anderen Leuten unterwegs bist und du betest vom Essen, du bist irgendwo im Restaurant und du machst das, du liest Bibel, du hast vielleicht deine Bibel mit und liest in der Mittagspause Bibel. Es werden Sprüche kommen. Man geht zum Gottesdienst, wenn du sagst, hey, Sonntagmorgen ist Frühshoppen oder irgendwas anderes. Bei uns wäre das jetzt. Und wo gehst du hin? Du gehst zum Gottesdienst. Ja, also immer ist irgendwas, was dagegen aneckt auch. Ehrlich zu handeln. Und da fand ich in der Vorbereitung so eine Aussage, wenn sich Christsein komfortabel anfühlt, dann sollten wir unsere Nachfolge überdenken auch. Jesus selber hat uns prophezeit und hat gesagt, ihr werdet verfolgt werden. Genauso wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Verfolgung erleiden wir vielleicht in dem Extrem nicht, aber wenn sich unser Christsein komfortabel anfühlt, in dieser Welt, in dieser Stadt, in dem Beruf, in der Familie, in der wir sind, dann sollten wir unsere Nachfolge nochmal bedenken. Und Menschen sind vorbelastet mit Vorurteilen. Ja, die Christen, die Kirche, die Gemeinden. Und ich würde sagen, ich bin mit 23 Christ geworden und bei mir war genau dasselbe. Ich hatte genau dieselbe Vorurteile. Genau das Denken, ach, die Christen, die sind ja alle so und so und die wollen ja alle immer nur das und das. Wenn jemand ins Haus, in ein Haus reinkommt und sieht dort eine Buddha-Figur oder was weiß ich, irgendein anderes von einer Esoterik, Klangstäbe oder so, ist es gar kein Problem. Aber wenn du in ein Haus reinkommst oder Freunde kommen bei dir ins Haus rein und die sehen ein Kreuz dort hängen, fühlen sich direkt angegriffen. Ja, was für ein Angriffspunkt irgendwie das Kreuz sein kann, aber Buddha oder alle anderen Dinge sind irgendwie in unserer Gesellschaft erlaubt. Das ist ja auch irgendwie toll, auch wie schön, dass du an irgendwas glaubst. Aber ich glaube, ihr kennt das auch, wenn man sich bekennt und wenn man sagt, hey, ich glaube an einen lebendigen Gott, ich glaube an Jesus Christus, ich würde mich selbst als Christ bezeichnen, ist es etwas, was immer aneckt und immer komische Gefühle bei den anderen. Sie fühlen sich immer angegriffen auch, ne? Und was auch ist bei dir, wo du vielleicht durch dein Glauben unter Druck geraten bist auch. Und da finde ich so stark auch hier Daniel, der in der Verfolgung lebt und trotzdem treu sein Glauben lebt. Wir hatten hier auch, ich muss überlegen, ob das dieses Jahr war, aber wir hatten ja auch Open Doors schon hier, ne, letztes Jahr war das im Oktober. Wir hatten auch Open Doors schon hier, die sich einsetzen dafür, für Christen in der Verfolgung, die in Ländern leben, wo Christen verfolgt werden, wo wenn du ein Kreuz um den Hals hast, eine Bibel hast, allein schon Grund dafür bist, dass du eingesperrt wirst oder verfolgt wirst oder in Ländern auch einfach anders behandelt wirst auch, ne? Und ich finde es so beeindruckend, wirklich, wo die Leute trotzdem ihren Glauben bekennen. Wie würdest du dich verhalten, wenn jemand dir sagen würde, du wirst eingesperrt oder nicht eingesperrt? Bist du Christ oder bist du kein Christ? Wie würdest du entscheiden? Würdest du sagen, hey, ich glaube, das ist mein Gott, ich bete diesen Gott an? Oder würdest du dich anders entscheiden? Ich wüsste es nicht. Was die ersten, bei den ersten Christen in Rom war das eine Frage von Leben oder Tod. Ja, und da wurden viele Christen am Anfang getötet aufgrund ihres Glaubens. Und dann da zu stehen und zu sagen, hey, ich glaube an diesen Gott und ich diene diesen Gott auch. Ja, und ich stelle mich dahinter, Jesus ist Herr und nicht Cäsar. Das ist schon krass. Also ich finde, das ist schon was sehr Mutiges und sehr Großes auch. Verfolgte Christen, bin ich immer wieder davon beeindruckt. Aber warum hat Daniel es getan? Oder warum tun Christen das in der Verfolgung? Und es gibt eine Stelle in Kapitel 10, wo ein Engel zu, Engel Gabriel spricht dann zu Daniel. Und da können wir so ein bisschen erkennen, warum Daniel so gehandelt hat. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Also der Engel sprach zu Daniel. Denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfängst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen, um deine Worte willen. Also diese Aussage, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfängst, dich zu demütigen vor deinem Gott. Also wenn das Herz, das sich begehrt danach zu verstehen, das Herz, das sich sehnt danach, Gott zu begegnen auch. Er hat es nicht getan, weil er es irgendwie machen musste, sondern weil sein Herz sich danach sehnte, diesen Gott zu verehren. Und er wusste, dass es gefährlich für ihn war, aber er kann nicht anders. Und das war seine Berufung. Das ist Daniels Berufung gewesen, treu dem Gott zu dienen auch. Wir sind berufen, in Gemeinschaft mit diesem Gott zu leben. Alle Menschen sind berufen dazu, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist, warum Gott uns geschaffen hat. Erste Buch der Bibel, ganz am Anfang, Garten Eden, Adam und Eva, die geschaffen werden, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, dass diese Gemeinschaft wieder möglich ist. Dass wir diese Berufung leben können, zu der wir geschaffen wurden, in Gemeinschaft mit diesem heiligen, lebendigen Gott zu leben. Das ist unsere Berufung. Ich muss jetzt leider, ich lese mal vor, der ist leider weiterhin. David schreibt in einem Psalm, Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Ich finde diesen Psalm, der drückt so schön ein Verlangen aus, was jeder in uns hat. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Er beschreibt das so schön mit einem Bild. Da ist ein trockenes, dürres Land, das sich nach Wasser sehnt. Es ist wichtig für dieses Land, dieses Wasser zu bekommen. Und genauso sagt David dort, so ist für meine Seele wichtig, nach dir zu verlangen und dich zu suchen. Vielleicht kennst du das Gefühl, dieses dürstende Gefühl von deiner Seele nach etwas zu finden, was deine Seele ihren Durst stillt. Und leider versuchen wir so schnell, diese Leere und Sehnsucht mit irgendwas zu betäuben, die Stimme still zu machen. Ich sage hier wir, denn ich merke selber, dass ich sehr, sehr großer Lernender bin in diesem Bereich. Momente, wo du vielleicht nach Hause kommst und dich leer fühlst und merkst, irgendwas ist mit dir los, aber du weißt nicht, was mit dir los ist. Dann versuchen wir es zu betäuben mit irgendwas, ob es Alkohol ist, ich brauche jetzt einfach mal ein Glas Wein oder mal ein Bierchen, dass ich mal ein bisschen runterkomme. Oder vielleicht Netflix oder ich muss mir jetzt einfach mal irgendwas angucken, Instagram, Videospiele, was auch immer. Wir versuchen immer, oder auch Gemeinschaft, auch soziale Kontakte mit anderen Menschen, Hauptsache mich nicht mit dieser Sehnsucht in mir auseinanderzusetzen. Ein Moment, wo du merkst, deine Seele sucht nach dieser Gegenwart des Herrn. Wo du merkst, das Richtige wäre jetzt, Stille zu haben und Gott zu begegnen, Gott zu beten, anzubeten, von ihm zu hören. Und was machen wir? Wir machen die Stimme auf stumm. Wir versuchen das Gefühl irgendwie mit irgendeinem anderen Schrott zu füllen und fangen nicht an, diese Sehnsucht zu füllen mit diesem lebendigen Wasser, mit der Gegenwart Gottes. Und er kommt in die Bedrängnis. Daniel kommt in eine Bedrängnis, in eine Notsituation. Obwohl er nur dieser Sehnsucht folgt, die in ihm drin ist. Aber wisst ihr, bei jeder Herausforderung, die Daniel hatte, bei jeder lebensbedrohlichen Situation lesen wir, wo Gott sich verherrlicht. Wir haben das jedes Mal gesehen, ne? Also jedes Mal nach dem Feuerofen preist Nebukadnezar diesen Gott und sagt, gelobt sei dieser Gott von den drei Freunden. Nach der Löwengrube sagt er, das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Was Gott nicht gemacht hat, er hat nicht die Löwen aus dieser Löwengrube rausgenommen. Daniel kam in die Löwengrube und er hat nicht die Löwen weggetan. Er kam nicht in eine leere Grube rein, hat gesagt, ist ja easy, ich warte jetzt kurz, bis die Sonne aufgeht, dann darf ich wieder raus und dann ist alles wieder gut. Als die Freundin im Feuerofen war, hat Gott nicht einfach den Ofen ausgemacht und hat kein Feuer auf einmal und dann gehen die da rein, denken sie, ja, wir gehen dann einfach gleich wieder raus, dann ist alles wieder gut. Sondern er hat sie beschützt vor den Löwen, er hat ihn beschützt vor den Löwen und er hat sie beschützt vor dem Feuer. Glaube entfernt nicht immer die Löwen. Manchmal sorgt er nur dafür, dass sie dich nicht zerstören. Wir sehen, er hat eine klare Berufung bekommen. Lebe in Gemeinschaft mit mir. Er kommt in eine Notsituation, einen Widerstand. Jedes Mal, er kommt in eine Notsituation, wo es um sein Leben geht. Und er kommt raus und Gott wird verherrlicht. Und das sind Phasen, die können wir erkennen, vielleicht auch in deinem Leben, wo Gott dir ein Versprechen gibt und sagt, hier, das verspreche ich dir. Das lege ich dir aufs Herzen. Und er gibt dir eine Vision, eine Leidenschaft, eine Berufung. Und dann gehst du Schritte im Glauben und merkst auf einmal, da ist Widerstand, da ist eine Notsituation. Das ist was ganz typisch bei Gemeindegründern. Wenn du Craig Rochelle, der Life Church gegründet hat, wenn du dir seine ersten Jahre anschaust, katastrophal, also wirklich kurz vor dem Aus. Missionare, die genau merken, hey, du hast mir doch eine Berufung gegeben, eine Vision, eine Leidenschaft und jetzt komme ich auf Widerstand in eine Notsituation rein, obwohl ich doch treu bin. Warum passiert mir das jetzt? Psalm, das ist nicht Psalm 63, das ist ist ein anderer Psalm, deswegen habe ich vorhin ein bisschen rumgeskippt. 35, 34 ist ein Psalm, den hat David geschrieben in der Verfolgung. Er wird verfolgt, ihm wird auch ums Leben, also er muss um sein Leben bangen auch. Er ist in der Höhle und auf der Flucht und er schreibt diesen Psalm. Ich will den Herrn preisen, zu aller Zeit immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Kein Psalm, den er geschrieben hat, als er auf die Schafe aufgepasst hat, auf der grünen Wiese, schön mit dem Aperol oder Matcha Latte oder so. Sondern in der Bedrängnis schreibt er diesen Psalm. Psalm 23, bekannteste Psalm in der Bibel. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Nicht, falls du durch ein Todesschattental durchgehst, manchen Leuten passiert ja was Schlimmes, sondern hey, wenn ich da durchgehe und wir gehen durch, du bist vielleicht durch eins durchgegangen. Ich kann dir sagen, du wirst noch durch eins durchgehen oder vielleicht bist du mittendrin. Und dann zu sagen, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. In der Notsituation, in diesem Widerstand, in dem wir leben, bist du nicht allein. Du hast Geschwister im Glauben, aber vor allem dein Gott möchte dir in diesen Situationen es recht sagen, du bist mein geliebtes Kind, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Das, jedes Mal, wenn ein Engel einem Menschen begegnet oder wenn Gott zu Menschen spricht, ist immer, wie fängt er an, fürchte dich nicht, wenn du durch eine Notsituation durchgehst. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Fürchte dich nicht. Und später hat Daniel viele Prophezeiungen und Visionen auch. Und alle Visionen eigentlich, die Daniel hat, die, aus Zeitgründen können wir da jetzt nicht drauf eingehen, aber gehen immer darauf, die sagen eigentlich immer, hey, das jetzige weltliche Königreich wird zu Ende gehen. Es hat kein Königreich auf dieser Welt, hat Bestand. Das hat er auch, also Träume auch, die er Nebukadnezar gedeutet hat, hat gesagt, hey, dein weltliches Königreich hat keinen Bestand. Und was Gott dem Volk Israel in dieser Bedrängnis sagen möchte, ist, es gibt kein weltliches Königreich, was Bestand hat, habe Geduld, warte, bis ich mein Königreich antrete. Warte, bis ich meine Herrschaft antrete. In aller Notsituation, in der du gerade bist, möchte Gott dir sagen, ich werde herrschen auch. So will ich euch in die Woche mit reingeben, so, hey, wo hast du Momente, wo du wirklich merkst, deine Seele sehnt sich und durstet nach der Gegenwart Gottes? Das kann man nicht erzwingen oder irgendwas, sondern wir müssen ganz genau drauf hören. Man sagt, wenn man Stille hat, die ersten 5 Minuten redet man nur mit sich selber und dann muss man mal 5 Minuten abwarten, bis man selber mal die Klappe hält und dann kann man Gottes Stimme hören. Reinzuhören zu, hey, wo habe ich vielleicht ein Bedürfnis in mir drin, was ich mit irgendeinem Schrott fülle? Wo sehnt sich meine Seele einfach nur nach deiner Gegenwart, Gott? Und dann aber auch in deiner Notsituation, der Situation, wo du Widerstand erfährst, vielleicht gerade jetzt auch, zu sagen, Gott wird sich verherrlichen. Warum das kommt, die Frage möchte ich gar nicht beantworten, kann ich auch nicht beantworten. Aber zu wissen, dass Gott bei dir ist und er sich verherrlichen wird und er wird sich sichtbar machen in dir. Und ich möchte, dass wir einmal jetzt die Augen zumachen. Lass uns still werden. Und ich möchte uns den Psalm 23 vorlesen. Der Herr ist mein Hirte, und darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.